Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 1. Fails, Learnings und Lösungen in Erasmus Plus Projekten. Erasmus Plus ist eine europäische Erfolgsgeschichte. Denn mehr als 13 Millionen Bildungsmenschen haben sich bereits im Rahmen unterschiedlichster Mobilitäten und Kooperationspartnerschaften inspirieren lassen, den europäischen Bildungsraum erkundet und gemeinsam neue Ideen umgesetzt. Zugleich sind Erasmus Plus Projekte in der Regel hochgradig komplex. Ein innovatives Vorhaben, Partnereinrichtungen aus unterschiedlichen europäischen Ländern sowie verschiedene sich ergänzende Arbeitspakete, die größtenteils remote organisiert werden müssen. In dieser ersten Staffel von Epale Insights schauen wir uns das Programm Erasmus Plus sowie die Höhen und Tiefen der Projektdurchführung einmal genauer an. Gemeinsam mit unterschiedlichen Stimmen aus der Weiterbildungspraxis entsteht ein praxisnaher Einblick, der hoffentlich Lust auf europäische Bildungsarbeit macht. Folge 5. Was nun? Stolpersteine in Erasmus-Plus-Projekten und mögliche Lösungen. Das Projekt läuft, die Aufgaben sind verteilt, die Zeitschiene ist eng. Und wie komplex die Koordination eines Erasmus-Plus-Projektes sein kann, ist in Folge 4 dieser Staffel Epale Insights zusammengefasst. Und auf dem Weg zum erfolgreichen Projektabschluss kann natürlich immer mal was schiefgehen. Und hier haben meine Gesprächspartnerinnen bereits vielfältige Erfahrungen machen können, an denen sie euch alle gerne teilhaben lassen. Bereits vor der Antragstellung sollte man bei einigen Aspekten besonders aufpassen, findet Janouk Lenkross von der Niedersächsischen Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung.
Einige, die uns zuhören und den Erasmus schon ein bisschen unterwegs sind, kennen das natürlich auch. Ne? Also man kriegt dann gerade, wenn die Antragsfristen gerade laufen, dann kriegt man in den Wochen vorher ganz, ganz viele E-Mails. Boah, wenn Sie irgendwie ein Projekt machen, gerade wenn man schon mal in dieser Projektdatenbank drin ist, also schon mal ein paar Projekte gemacht hat. Ich glaube, die gucken sich Leute dann auch an und denken, oh, ich will einen deutschen Partner oder ähnliches. Da muss man aber wirklich vorsichtig sein. Ne? Also sich nicht sofort auf jedes einlassen, sondern dann ins Gespräch miteinander gehen, vielleicht auch mal einen Videocall machen, um zu gucken, ist das tatsächlich seriös. Und ein ganz wichtiger Hinweis, nicht am letzten Tag hochladen. Ja? Wir haben leider auch die Erfahrung machen müssen, dass das dann häufig überlastet ist, das System.
Und auch die Aufteilung der Aufgaben sollte zu Beginn klar und stringent geregelt sein. Dass sich das Prinzip »Viele Köche verderben den Brei« auch im Projektverlauf durchzieht, beschreibt Jana Eckert vom ISIS-Institut für soziale Infrastruktur in Frankfurt.
Wir haben festgestellt, bei einem anderen Projekt, das wir nicht leiten, da ist es so verteilt, dass die Aktivitäten von ganz vielen verschiedenen Partnern geleitet werden innerhalb eines Arbeitspaketes. Und das finde ich persönlich ziemlich verwirrend. Weil dann hat man ständig 3 Organisationen. Ne? Wer strukturiert jetzt? Der Aktivitätslead oder der Work Package Lead oder der Projektkoordinator? Also denke ich, ist es gut, wenn man innerhalb eines Arbeitspaketes möglichst nur 1 oder 2 Organisationen hat, die dann auch die einzelnen Aktivitäten leiten.
Wurde ein Antrag bewilligt und die Projektarbeit startet, so scheint ein häufiges Problemfeld zu sein, dass sich die Zusammenarbeit mit einer Partnereinrichtung ganz anders gestaltet als im Vorfeld gedacht. Sabine Röhrig-Mahu von der Visamar Bildungsgesellschaft in Leipzig hat folgende Erfahrung gemacht.
Man hat Projektpartner, das ist vielleicht eines der Learnings, die gerne mal auch abtauchen in so einem Projekt, die mitschwimmen, aber manchmal etwas zu passiv sind. Und da wirklich regelmäßig zu sagen, Mensch, hier regelmäßige Erinnerungen, auch mal nachfragen, warum ist es denn gerade so? Und auch einzufordern. Jeder hat mal stressige Phasen, bei jedem geht mal irgendetwas schief, aber die Kommunikation muss aufrechterhalten werden. Man kann über alles sprechen, aber man muss auch über alles sprechen. Also das einzufordern, dass kommuniziert wird, wenn es Phasen gibt, die problematischer sind, in denen man vielleicht langsamer zusammenarbeiten kann.
Und auch Jana Eckert konnte hier bereits Erfahrungen sammeln.
Wir hatten jetzt aber tatsächlich auch mal einen Partner, mit dem wir in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet haben. Also auch tatsächlich nicht nur die Organisation, sondern die Person. Und das hat sich dann aber verschlechtert. Also da war auch nach Corona nicht mehr die Bereitschaft da, sich zu treffen. Und man hatte so das Gefühl, die Projektarbeit ist für diesen Partner einfach nur zur Last geworden. da haben wir dann auch das Gespräch gesucht und teilweise halt Aufgaben übernommen, weil es nicht anders ging. Aber das war dann auch im gegenseitigen Einverständnis.
Einen besonders schwerwiegenden Fall von mangelhafter Zusammenarbeit hat Eva Hesen von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung erlebt.
Wir hatten ein Projekt, da waren wir Gott sei Dank nur Partner, wo quasi am Anfang das Geld ausgezahlt worden ist und ein Partner ist dann verschwunden im Laufe des Projektes und war nicht mehr ansprechbar. Und alle anderen Partner mussten dann ohne mehr Geld auffangen, was an Arbeit noch über war. Und das funktionierte, weil es ein wirklich gutes Konsortium war, was gut zusammengehalten hat, was sich wirklich persönlich verpflichtet fühlte und den Koordinator nicht alleine lassen wollte. Aber das ist was ich wirklich empfehlen würde, das Geld als Kontrollinstrument durchaus auch zu nutzen.
Und an folgende Situation erinnert Eva sich ebenfalls.
Wir hatten das bei einem Partner mal, dass sehr häufig das Personal durchgewechselt hat. Ich weiß nicht, wie die Vertragssituation da am Ende genau war. Aber wo man irgendwie alle paar Monate gefühlt eine andere Ansprechperson hatte und überhaupt keinen Überblick mehr hatte, wer jetzt eigentlich sich verpflichtet fühlt, den Gesamtverlauf des Projektes zu verfolgen. Das war ein bisschen schwierig, auf den Partner zählen zu können, sozusagen. Wir waren da Koordinator, wir haben halt ständig nachgegriffen und irgendwann gefühlt E-Mails an 5 verschiedene Leute geschrieben und die einfach intensiver betreut, sozusagen, indem wir nochmal mehr erinnert haben und nochmal mehr nachgefragt haben. Also es wird einfach beim Koordinatoren dann zu mehr Arbeit, der versucht, das am Laufen zu halten. Und es hat dann auch irgendwie geklappt.
Ihre Kollegin Julia Faris kann folgende Erfahrung beisteuern.
Also das war der Fall mit einem Partner, das Projektkoordinator, also Partner in der Organisation von Anfang an war als einzelner Ansprechpartner und dann er war auf einmal nicht mehr da und dann man wusste nicht, ob er krank ist oder was passiert ist, dann musste man schon eine Verbindung suchen, ich weiß nicht, Leitung oder andere Kolleginnen und natürlich, das sind andere Länder, dann ist es nicht so einfach dort anzurufen, ob die antworten, nicht antworten, andere Sprache sprechen. Nicht jede Leitung kann Englisch sprechen. Also das hat ein bisschen so Mühe und Zeit uns gekostet. Und das war schon so leere, dass man braucht wirklich so ein paar Kontaktdaten von Partner, von einer Partnerorganisation, damit man andere Mitarbeitende erreichen kann und dann damit weiterarbeiten kann.
Und ihre Kollegin Janu Glencross hat bereits Folgendes erlebt.
In einem unserer Projekte war es auch tatsächlich mal so, dass eine Organisation sich quasi aufgelöst hat, ja, die Partner gewesen wäre. Und dann musste sozusagen geklärt werden, wer, welche neu gegründete Organisation übernimmt diesen Part und kann den übernehmen.
All diese Erfahrungen zeigen, wie wichtig die sorgsame Auswahl von Partnereinrichtungen ist. Denn ein tragfähiges Konsortium mit guter Kommunikationskultur kann hier sicherlich leichter konstruktive Lösungen finden, als wenn das Vertrauen untereinander nicht gegeben ist. Eine weitere mögliche Stolperfalle liegt auf der inhaltlichen Ebene. Dies kann sich zum Beispiel bei der Veröffentlichung der Projektergebnisse zeigen, wie Eva Hesen beschreibt.
Ein Problem, finde ich, sind eher sowas wie Webseiten. Also eine Zeit lang wurden ganz viele Projektwebseiten erstellt, dann hat man irgendwie garantiert, dass die Finanzierung noch 1-2 Jahre nach Projektende weiter besteht und dann dümpelt das. Das ist irgendwie, das machen wir auch mittlerweile so gut wie nicht mehr. Also, dass wir tatsächlich keine eigene Seite aufsetzen, sondern eine Unterseite auf unsere eigene Homepage setzen oder das irgendwie anders regeln, dass man nicht so eine Karteileichen-Webseite dann irgendwann hat, die nicht mehr aktuell ist.
Auch wenn die Projektidee, die im Antrag formuliert wurde, nicht so aufgeht wie gedacht, muss umgesteuert werden. Dies hat Jana Eckert bereits einmal erlebt.
Wir haben tatsächlich in diesem Projekt gemerkt, dass das, was wir uns überlegt hatten, dass die Ziele der Schulung nicht funktioniert haben mit der Zielgruppe. Ja, also man hat gemerkt, okay, die Bedarfe sind unterschiedlich und man kann nicht die Ziele, die wir uns überlegt haben, kann man nur mit einer ganz bestimmten Gruppe machen. Und dann haben wir eben auch unser Konzept entsprechend angepasst. Und da war es aber auch gut, dass wir das probiert haben. Also das war alles irgendwie möglich. Das waren dann wirklich in der Testung haben wir Erkenntnisse gewonnen, die dann wieder in das Konzept eingeflossen sind, so dass wir dann auch am Ende ein Konzept hatten, mit dem wir auch hochzufrieden waren.
Eine besonders herausfordernde Situation skizziert Sabine Röhrig-Mahu.
Wir hatten wirklich mal ein Plagiat vorliegen, ne? Dass also ein Output-Ergebnis durch Zufall entdeckt habe, war 1:1 aus dem Internet genommen. Ne? Gab's schon. Artificial Intelligence, AI, spielt natürlich da auch eine große Rolle, ne? Also was ist denn wirklich eine Leistung, die selbst erbracht ist? Und wo hat denn eigentlich jemand anderes oder etwas anderes mitgeschrieben? Und das sind, glaube ich, so Herausforderungen, denen wir uns in den nächsten Jahren noch immer verstärkt stellen werden müssen, zu sehen, was wirklich eine geistige Leistung ist, wirklich ein intellektuelles Output tatsächlich ist, um eine Projektsprache zu sein. Ja, also ich habe es durch Zufall bemerkt, nämlich über eine Formulierung gestolpert bin, die mir in unserem Bildungsprojektzusammenhang etwas seltsam vorkam. Sie war sehr wirtschaftlich und habe diesen Begriff tatsächlich gesucht. Er war mir im Englischen nicht sehr geläufig und zum Glück meine eigene Unwissenheit oder mein eigenes fehlendes Vokabular im Englischen in dem Moment hat geholfen, dieses Plagiat zu finden. Ich habe sofort mit der Person, dem betreffenden Partner, direkt besprochen. Erstmal noch gar nicht das gesamte Konsortium ins Boot geholt, sondern wirklich den Partner, betreffenden Partner direkt kontaktiert, um eine Erklärung gebeten und natürlich sofort um eine neue Arbeit gebeten. Nach den Gründen gefragt. Wir haben diesen Partner nicht ausgeschlossen. Das wissen bis heute auch nicht alle Projektpartner davon, weil es natürlich das Ziel doch dennoch ist, in diesem Projekt oder das Ziel war, in diesem Projekt gemeinsam zu einem guten Ende zu kommen. Aber das als ganz klarer Warnschuss an diesen Partner, wie gesagt, die Begründung, die Forderung der erneuten eigenen Leistung in diesem Fall und des doch deutlich verstärkten Engagements bis zum Projektende, um gleichzeitig auch anzudrohen, wenn noch irgendwas in diese Richtung mal ist, wäre es der definitive Projektausschluss.
Mit viel Fingerspitzengefühl konnte hier eine Lösung gefunden werden, in der alle Partner ihr Gesicht wahren. Und auch die nationale Agentur wurde an dieser Stelle nicht einbezogen, weil eine interne Klärung möglich war, ohne den Projektverlauf zu gefährden. Doch wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, die nationale Agentur einzuschalten? Cecilia Kuso-Swanek formuliert die Perspektive der deutschen Koordinierungsstelle wie folgt.
Wenn es Probleme in der Zusammenarbeit gibt, würde ich empfehlen, das immer an uns zurückzumelden. Die Ansprechperson steht für Fragen zu dem Programm und der Durchführung auf jeden Fall immer gerne zur Verfügung. Uns erreichen natürlich öfters eher dann die Schwierigkeiten und Probleme. Welche Probleme und Schwierigkeiten können das sein? Das sind in den meisten Fällen entweder Änderungen im Projektablauf. Da gibt es einige, da sind die Projekte relativ frei, Budget unter Umständen ohne eine Mitteilung an uns zu verändern. Bei manchen Änderungen, die sind dann teilweise vertragsrelevant, da müssen wir eingebunden werden. Bei Zweifel, welche Änderungen denn dann einer Anzeige bedürfen oder so, auf jeden Fall im Zweifel, bei jeglicher Art von Änderung würde ich sagen, mit uns klären, ob die vertraglich relevant sind oder nicht. Wenn es Schwierigkeiten mit einem anderen Partner gibt oder Partnerwechsel, ein Partner möchte zum Beispiel aussteigen oder man möchte einen Partner austauschen, das sind erhebliche Änderungen, die auf jeden Fall bei uns angezeigt werden müssen und auch einer der häufigsten Kontaktpunkte, indem wir mit den Projekten in Kontakt kommen.
Das Wort vertragsrelevant erscheint mir in diesem Kontext besonders wichtig zu sein und gibt eben auch die Leitplanken für die Projektkoordination vor. Wenn sich etwas ändert, was vertraglich vereinbart wurde, so braucht es offene Kommunikation, damit gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann. Und dies erklärt auch, warum zum Beispiel Sabine Röhrig-Mahu die nationale Agentur nicht einbezogen hat, denn das Problem mit dem Plagiat konnte geklärt werden, bevor es vertragsrelevant wurde. Auch in Mobilitätsprojekten der Leitaktion 1 kann es natürlich zu Problemen kommen, wie Tanja Möller von der Nationalen Agentur beschreibt.
Also was natürlich immer passieren kann, ist, dass eine aufnehmende Einrichtung dann eben doch nicht zur Verfügung steht, weil sich vielleicht eben auch die personellen Ressourcen in der aufnehmenden Einrichtung geändert haben, dass da nicht mehr die Kapazitäten bestehen. Da muss dann natürlich umgeplant werden und andere Einrichtungen gefunden werden. Aber da ist das Programm eben wirklich so flexibel, dass das in der Regel kein Problem ist, solange die Mobilitätsaktivität nach wie vor inhaltlich zu den im Antrag formulierten Zielen passt. dann kann es natürlich auch sein, dass die Einrichtungen selbst Probleme haben, Teilnehmende zu finden für ihre Aktivitäten, die sie an sich eigentlich im Rahmen der Antragstellung geplant haben, so dass es eben da sein kann, dass die Einrichtungen dann im Endeffekt deutlich weniger Aktivitäten durchführen können, als sie im Vorfeld geplant haben. Da darf es dann eben im jeweiligen Endbericht auch einer Erklärung, warum das zu dieser Situation gekommen ist. Und vielleicht weitere Fragen. Also es ist auch häufig, richten sich die Einrichtungen dann eben mit Fragen an uns, wie die ganze Aktivität eben auch administrativ durchgeführt werden muss, also wie das mit dem Versicherungsschutz der Teilnehmenden ist, welche Dokumente sie mit den Teilnehmenden im Vorfeld ausfüllen müssen. Das sind auch so häufige Fragen, die bei uns auftauchen.
Transparenz und Offenheit gegenüber der nationalen Agentur sind also das A und O. Und aus Sicht einer antragstellenden und projektdurchführenden Einrichtung formuliert Janu Glencross von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung abschließend klar und deutlich.
Man wird Problemen begegnen. Also darauf muss sich einfach jeder einlassen. Darauf muss man vorbereitet sein. Das ist Teil der Aufgabe. Ja, und es geht dann darum, damit umzugehen. Und das, was ich immer raten würde, ist, wenn man merkt, das ist ein ernsthafteres Problem, frühzeitig auch mit der nationalen Agentur in Kontakt zu kommen und das zu signalisieren. Weil das sagt die NABIB auch immer, wir können quasi ja auch nur unterstützen und beraten, wenn wir über Probleme wissen. Was wir als Gutachter oder als Agentur, die prüft, nicht wollen, ist, dass quasi ganz am Schluss plötzlich das Problem, was auch nicht mehr lösbar ist, uns hingeworfen wird. Ja, das wollen die nicht. Das heißt, wenn ich merke, das ist ein Problem, was ich tatsächlich auch nicht mehr hinbekomme, dann mit dem Konsortium besprechen, wann man die nationale Agentur, die jeweilige mit einbindet, in welcher Form man das tut. Dann haben die auch nochmal Ideen, aber man hat das frühzeitig signalisiert. Also da keine Sorge, wenn man da eine Souveränität zeigt und die Beratung auch in Anspruch nimmt, dann wird das eher gewürdigt, als dass bei der NABIB dann gedacht wird, oh, die haben da aber Probleme in ihrem Projekt, ja. Probleme gibt es immer. Also Probleme sind nicht zu verhindern, die gehören dazu, man muss sie nur lösen.
Und übrigens, EPALE ist im Kontext von Erasmus Plus auch eine wichtige Plattform. Und das nicht nur zur Recherche von Partnereinrichtungen oder zur thematischen Inspiration. Denn EPALE kann im gesamten Verlauf von Erasmus Plus Projekten eine wichtige Rolle spielen. Welche Rolle das sein kann? Dazu hat das Team von EPALE Deutschland eine Handreichung veröffentlicht mit dem Titel »So nutzen Sie EPALE für Ihr Projekt«. Den Link zur Handreichung gibt es in den Shownotes oder aber man geht direkt auf die Website von EPALE Deutschland, klickt in den Bereich Lernen rein und dann weiter ins Ressourcenzentrum. Links findet man dann ein Suchfeld, mit dem die Ergebnisse eingegrenzt werden können. Die Handreichung ist dem Thema »Europäische Maßnahmen, Projekte und Finanzierung« zugeordnet. Autor ist EPALE Deutschland. Gibt man das ein, taucht der Titel »So nutzen Sie EPALE für Ihr Projekt« in der Suchliste auf. Und mit diesen gebündelten Informationen kann EPALE dann im Projektverlauf gezielt integriert werden. Die Podcast-Reihe EPALE Insights ist im Auftrag von EPALE Deutschland entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.